Wir wollen in den nächsten Jahren 1 Million Bäume pflanzen.
Geil.
Das ist unser Ziel.
Straßenverkehr wird aufgehalten, Klimakleber. Wenn ich diese Videos sehe, das macht mir aggressiv.
Wie findest du den Begriff enkelfähig?
Finde ich gut.
Ja.
Robin Gut mit Dieter Könnes.
Die heutige Folge, wenn ich jetzt da den Gast beschreiben müsste, wenn ich da jetzt eine Zusammenfassung für finden müsste, da wüsste ich gar nicht, wo ich da anfangen kann, denn ich habe selten jemand getroffen, der auf mich so viele Talente ausstrahlt und so fokussiert ist und so zielstrebig wie Torben Platzer. Ich habe ihn kennengelernt durch eine Fernsehaufzeichnung und bei uns hat von Anfang an die Chemie gestimmt. Wir hatten von Anfang an eine Wellenlänge und wir hatten auch beide Bock, miteinander zu arbeiten. Und als er dann von meinem Projekt Robin Gut erfahren hat, da war Torben sofort Feuer und Flamme, hat gesagt, ja klar, Dieter, bin ich dabei. Ich habe eine ganze Menge von ihm gelernt, gerade was das Thema Social Media angeht. Und vielleicht hat er auch eine Menge von mir gelernt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und deswegen hat dieser Podcast unwahrscheinlich viele gute, schöne Momente und Schnittmengen. Ich wünsche euch viel Spaß. Robin Gut on Tour. Hey Torben, ich bin in München. Wie geil ist das denn?
Ja, willkommen. Also willkommen bei mir zu Hause.
In deinen heiligen Hallen.
Ich freue mich.
Ja, ich meine, ich kenne es ja schon. Und als ich gesagt habe, wir müssen reden, hast du gesagt, ja, mach mal am besten bei mir.
Ja, wir haben jetzt das Setup, sage ich mal hier. Das ganze Zimmer ist ja nur YouTube optimiert irgendwie.
Ja.
Von daher bietet sich das an, ja.
Genau. Und es ist im Prinzip Wohn- und Arbeitsfläche in einem, ne?
Ja, so ein bisschen, sage ich mal. Es ist mehr Arbeitsfläche. Tatsächlich.
Wie lange jetzt schon? Wie lange hast du den Standort?
6 Jahre.
Und bist immer noch happy?
Ja, es gibt hier und da was. Das ist halt schon so ein modernisierter Altbau, sag ich mal. Aber du kriegst einfach in München diese hohen Decken und diese Setups, die wir uns hier so aufgebaut haben. Weil das ist ja wirklich so, du gehst in dieses Zimmer, es ist eigentlich ein Wohnzimmer,
ja.
Aber es sind nur eigentlich, für uns sind es 4 Setups. So, und da bleibt auch immer alles so stehen und weiß nicht, das ist einfach so diese Arbeitsatmosphäre, die wir uns geschaffen haben, die Struktur, wollte ich nicht aufbrechen.
Ja. So, jetzt kennt ich die YouTube-Szene natürlich und jetzt schaut man sich das an und da denkt man sich, ja klar, Robin Gut, so ein Nachhaltigkeitspodcast, dieser Typ aus dem Fernsehen und dann Torben, die Kombination. Wie passt das denn zusammen? Wo siehst du die Schnittmenge?
Also die Schnittmenge von uns beiden ist, glaube ich, dass wir uns echt bei RTL Achtung Verbrechen natürlich kennengelernt haben, gut verstehen, so ein bisschen dasselbe Mindset haben, gerade auch so auf das Thema Klimaschutz. Wir haben auch vorher ein bisschen drüber geredet, wie du Umwelt siehst, Klima und so weiter. Und ich glaube, wir haben da einfach so einen sehr ähnlichen Ansatz. Und deshalb versteht man sich da wahrscheinlich ganz gut.
Ist das schon so ein Punkt, über den wir reden müssen, dass man so in der ersten Draufsicht die Menschen so nach dem beurteilt, was man so sieht und man macht sich gar keine Mühe mehr, so hinter die Fassade zu blicken, sondern nach dem Motto, ey, ja, hier der Torben Platzer, das ist dieser YouTuber. Alter, was hat der mit Nachhaltigkeit zu tun? Lohnt sich ja gar nicht reinzuhören. Also, dass man es einfach viel zu oberflächlich alles betrachtet?
Also, ich glaube allgemein Stereotype. Ich bin kein Gegner von Schubladen oder Stereotype, weil ich glaube, in einem gewissen Maße brauchst du das. Das heißt, wenn du jetzt versuchst, in jeder Situation jeden Menschen und jeden Charakter sozusagen eben nicht als Stereotyp zu sehen oder in eine Schublade zu packen, dann kann das Leben sehr, sehr anstrengend sein. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Weil du da super viel Energie aufwendest, um jedes Mal das komplette oder den kompletten Charakter zu erfassen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass bei so einem Thema man nicht sagen kann, der eine denkt an Nachhaltigkeit und der andere nicht. Weil das ist ja genau das Problem, was ich beispielsweise sehe, diese Extreme. So, du siehst jetzt jemanden, der sich auf die Straße klebt und irgendwie den Verkehr aufhält und sagst, diese Person steht für Klima. Jetzt siehst du vielleicht so einen Typen wie mich, ja, der sitzt da irgendwie tätowiert in seiner YouTube-Bude, der wird wohl auf Klima scheißen und dem wird das alles egal sein. Ich glaube, wenn man so denkt, dann haben wir, was den Klimaschutz oder auch unsere Umwelt angeht, gar keine Chance. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn man das extrem fordert von jedem, dann wird nichts passieren. Aber ich selber versuche, sag ich mal, ohne mich zu groß einzuschränken, aber das zu tun, was möglich ist. Und ich glaube, wenn das mal jeder machen würde, dann hätte man viel mehr erreicht als mit diesen Extremen.
Ja, über die Extreme reden wir gleich noch. Beim Thema Nachhaltigkeit, ist, glaube ich, uns allen klar, dir auch, dass wir definitiv was tun müssen. Also ich komme noch so aus einer Generation, groß geworden, so ganz bewusst in den 80er Jahren, saurer Regen, Waldsterben, wo du auch so denkst, oh ja, aber dann eigentlich so in so einem Wohlstand groß geworden, so gar nicht so viel Gedanken darüber machen müssen, sich machen müssen über das Morgen und das Übermorgen. Ist das bei dir anders?
Ja und nein. Also ich selber komme aus Delmenhorst. Ne, sag ich mal, ganz
Sarah Connor,
ganz im Norden, 80.000 Einwohner. Ich habe keine Geschwister, bei meinen Eltern groß geworden und ich musste jetzt gerade dann denken, mein Vater war damals, da fing das so an mit gelbe Tonne, gelbe Säcke.
Ja.
So, das war, ich glaube, diese gelben Säcke kamen so irgendwann zu dieser Zeit sogar erst raus.
Ja, Anfang der 90er. Also ich habe, wenn ich das sagen darf, ich habe ja in der Entsorgungsbranche gearbeitet. Hab mal auf einer Mülldeponie gearbeitet. Also ich habe echt auf der Kippe gestanden.
Wann kamen die gelben Säcke?
Anfang der 90er.
Ja, und das war, also dabei war ich halt ein kleines Kind. Und ich weiß, dass mein Vater damals so richtig penibel drauf geachtet hat bei uns. Mülltrennung, und der hat nämlich meine Ma immer geschimpft und gesagt, ey, du musst den trennen, guck mal, das kommt da rein und das kommt da.
Also
der
es hat gab
das
so Leute, die haben die Joghurtbecher ausgewaschen, das ist kein Scheiß. Also es war so extrem zum Teil beim Trennen.
Ich würde überhaupt, mein Vater hat das gemacht, ja. Und der hat sich dann immer aufgeregt, weil meine Mutter das dann irgendwie, der war es irgendwie nicht so wichtig, oder die hat das dann reingeworfen. Und ich erinnere mich sehr oft daran, dass mein Vater gesagt hat, ey, was hast du da gemacht? Guck mal, und dann hat er es immer wieder erklärt.
Ja.
Und so bin ich tatsächlich aber groß geworden. Also wir haben zu Hause dann den Müll getrennt, ja. Als Kind kannte ich das.
Ja, jetzt hast du gerade ein geiles Wort gesagt, nämlich, also, oder warte mal, bevor du es wiederholst, hier in deiner Küche unter der Spüle, was ist da drunter?
Das Mülleimer.
Ein Mülleimer, genau. Ja. Und ihr habt den Müll getrennt.
Mhm.
Also wir reden über das Kreislaufwirtschaftsgesetz, ja, also das in den 90er Jahren gekommen ist. Das heißt, damals war schon klar, Kreislaufwirtschaft, wir müssen das Zeug, das wir wegschmeißen, wieder in Verkehr bringen.
Mhm.
Also eigentlich ist damit auch klar, dass es ja kein Müll ist und du benutzt den Begriff, wie alle anderen auch, alle, bis heute. Und es war damals schon klar, dass es ein Wertstoff ist.
Hm.
Und die großen Entsorgungsunternehmen, die gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wir sind nicht sozusagen für den letzten Scheiß zuständig, den ihr wegschmeißt, sondern wir sind eigentlich die Einsammler, und jetzt wird's spannend, der Rohstoffe von morgen.
Hm.
Und ich glaube, dass diese, nicht nur diese Notwendigkeit, sondern auch diese Dramatik zum Teil, was die Rohstoffversorgung von morgen und übermorgen angeht, dass wir das alle noch nicht begriffen haben. Und deswegen habe ich eben so genau zugehört, als du gesagt hast, naja, mein Vater hat den Müll getrennt, obwohl es ja eigentlich damals schon ein Wertstoff war. Und du sagtest, unter meiner Spüle ist ein Mülleimer.
Das ist ein guter Punkt, ja. Es ist halt schwierig, glaube ich, das aus den Köpfen rauszubekommen.
Voll.
Oder dieses, weil das ist einfach der Begriff, ne? Das ist ja, das ist einfach der Begriff, den man so kennt. Okay, ich brauche das nicht mehr. Für mich selber ist es gerade Müll. Aber dieses Denken zu, das wird vielleicht recycelt oder teilweise, das ist halt diese Durchdringung, die gibt's einfach noch nicht.
Absolut. Ne? Ich meine, jeder weiß, dass man Papier recyceln kann.
Ja.
Deswegen schmeißen wir Papier in den Altpapiercontainer. Jeder weiß, dass man Glas recyceln kann. Und bei Plastik ist immer so dieses Böse, dieses Damoklesschwert, so, Plastik ist alles per se böse.
Stimmt, ja.
Ist völliger Blödsinn. Also es gibt qualitativ hochwertigen Plastik, den du recyceln kannst. Also faktisch geht das. Und auch mehrfach. Und das ist extrem nachhaltig übrigens.
Okay.
Dieses mehrfache
Recyceln. Das wusste ich auch nicht.
Ja, weil das ist, weiß nicht, ob du eben auch schon von Mindset gesprochen hast, so, das ist so ein Mindset, was halt jeder von uns hat. Plastik ist per se böse.
Ich denke jetzt gerade bei Plastik und muss jetzt direkt dran denken, beispielsweise Plastikstrohhalme, und jetzt sind die ersetzt durch diese Papierstrohhalme und jeder hasst die halt.
Ja. Ja,
weil das Getränk schmeckt danach einfach nach diesem Pappstrohhalm, der wird halt irgendwie, der weicht auf und so weiter.
Ja.
Wenn du jetzt gerade sagst, es gibt beispielsweise auch recycelbaren Plastik, wäre das auf jeden Fall ein besserer Schritt gewesen, weil so gibt es wieder so einen Negativpunkt für, ach ja, das machen wir jetzt wegen Klima und, weißt du?
Ja, also ich meine, es gibt so viele verschiedene Plastiksorten oder Arten, und dann muss gerade, wenn es in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird, dann muss es ja auch lebensmitteltauglich sein.
Ja.
Aber ich meine, du hast die Strohhalme gerade erwähnt. Also jetzt nicht, dass ich jetzt hier mit Statistiken oder Zahlen komme, aber ich meine, wie absurd ist es, dass wir ausgerechnet die Strohhalme verbieten, statt an die großen Probleme. Also es ist für mich so Augenwischerei.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, den viele Leute sehen. Und dann wieder aber so ein, und daraus kann man dann leider wieder so einen negativen Punkt auf dieses ganze Thema bringen. Mhm. Und ich bin nämlich voll bei dir. Wenn man jetzt beispielsweise, egal was du jetzt bei Amazon kaufst und so, das ist alles ohne Ende verpackt. Ne? Jeder gibt dir immer noch so eine Plastiktüte irgendwo mit, wenn du jetzt in den Laden gehst. Das wären für mich auch die ersten Schritte, da irgendwie auf Papiertüten zu gehen oder man verkauft oder jeder muss Tüten selber mitbringen oder nimmt halt diese, die man wiederverwerten kann oder so, anstatt auf Strohhalme zu gehen, was dann auch noch den Genuss und die Experience des Essens sozusagen oder des Trinkens dann beeinflusst in dem Fall. Ne?
Ja. Was verstehst du unter dem Begriff Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit heißt für mich einfach, dass man heute schon überlegt, so, dass sein eigenes Verhalten dazu führt, dass unser Planet vielleicht in irgendwann, keine Ahnung, 50, 100, 150 Jahren nicht mehr so bewohnbar ist. Na, also nachhaltig ist für mich
nicht mehr so bewohnbar, oder?
Eben nicht mehr so bewohnbar, weil wir ihn halt verschmutzen, weil sozusagen durch dass wir die Ressourcen nicht komplett nutzen oder wiederverwerten, beispielsweise erstmal in erster Instanz alles teurer wird. Ne, weil irgendwie ein Rohstoffmangel da ist oder weil immer neu produziert werden muss und langfristig natürlich auch, sag ich mal, durch Klimaschäden die Umwelt so beeinflusst ist, dass man einfach schlechter lebt.
Ist dann nachhaltiges Handeln oder ich sag's mal eins ganz allgemein, Leben für dich ein Vorleben, dass man bewusster an morgen und übermorgen denkt?
Ja, und also vor allen Dingen natürlich beispielsweise für weitere Generationen. Ne?
Danke, weil ich meine, ich habe es ja jetzt nicht in den Mund gelegt. Du sagst weitere Generationen.
Das ist halt der Punkt. Ne? Man selber lebt halt natürlich im Jetzt. Und ich bin ein großer Fan davon zu sagen, man sollte auch im Jetzt leben, aber man sollte schon im Jetzt seine Aktion nicht nur im Bereich Klimaschutz, sondern eigentlich immer im Hinterkopf behalten, was wird die Reaktion in 5, 10 oder vielleicht auch mal 50, 100, 500 Jahren sein.
Wie findest du den Begriff enkelfähig?
Finde ich gut.
Ja, weil ich bin da gerade so eingegritscht, weil du selber gesagt hast, so in mehreren Generationen, enkelfähig bedeutet ja genau das.
Ja.
Also wenn dein Handeln und wir von Robin Gut übernehmen das eben gerne, um es wegzukriegen von dieser Metaebene, von diesem Abstrakten, es soll ein bisschen konkreter, es soll so ein bisschen, ja nicht haptischer, aber mehr so mit so einem Kopfkino verbunden sein. Und wenn ich dir sage, lass uns doch mal nachdenken, wie dein und mein Handeln nicht nachhaltiger, sondern enkelfähiger sein könnte. Findest du spontan, fällt dir so ein Alltagsbeispiel ein, wo du sagst, das könnte jetzt ein enkelfähigeres Verhalten sein, als wenn ich es nicht tue? Würde dir da was einfallen?
Also wenn ich jetzt an meiner Zeit in München, ich bin jetzt seit 6 Jahren hier, denke und dann so ein bisschen, sage ich mal, im Vergleich zu meiner Studentenzeit in Oldenburg, ne, dann ist es beispielsweise so, dass ich mir jetzt mittlerweile Einkauf hier liefern lasse und der Einkauf kommt in Tüten. Ne, dann nimmst du die Tüten, der Einkauf, den holst du sozusagen raus, legst ihn bei dir hin und die Tüten kannst du wieder mitgeben. So früher in Oldenburg bin ich jeden Tag in den Supermarkt und habe mir so als Student, ne, ich komme aus der Vorlesung, ich bin in den Supermarkt, habe mir mein Essen geholt für den gleichen Abend mit einer Plastiktüte nach Hause, Essen gemacht, 3 irgendwie, weiß nicht, nochmal so Verpackungen, ne, die dann da so rumliegen, die Tüte, Müll. So, und jetzt ist es halt, ne, das ist beispielsweise so ein Ding, wo ich so einfach denke, ich hatte zu Hause irgendwie, keine Ahnung, tausende von Tüten irgendwann, wo du dir so denkst, okay, benutze ich nie wieder. Jetzt habe ich bei mir, glaube ich, 2 Stück, wenn ich mal eine benötige so. Das ist mal so ein Punkt. Ne, dann beispielsweise bei uns jetzt in diesem Haus unten Mülltrennung. Also da hast du halt nicht nur irgendwie 3 Tonnen, sondern dadurch, dass hier mehrere Leute, sage ich mal, wohnen, ist unten aber ganz klar getrennt. Und wenn du irgendwo was Falsches reinmachst, dann holen die das sogar raus, werfen das dahin dann macht jemand ein Bild davon und kriegst von der Hausverwaltung eine Mail.
Krass.
Ja, du darfst auch beispielsweise, wenn du jetzt Pappe oder so hast und legst sie irgendwie oben drauf, das geht nicht. Du kriegst eine Verwarnung dafür. Und das erzieht einen schon so, dass wenn jetzt zum Beispiel meine Reinigungskraft mal, wenn die das dann irgendwie daneben legt oder ich dann abends nochmal so gucke, wo hat sie das reingeworfen und es ist in der falschen Tonne, dann mache ich ihr ein Bild und sage, hey, das geht so nicht. Das funktioniert hier nicht. Du musst dich da an diese Regeln halten.
Das gerade erzieht dich. gesagt, erzieht dich auch deine Community? Du hast ziemlich viele Follower.
Ja, und das ist immer so, ich sag mal, das ist ein schwieriges Thema.
Weil die sind ja, ich frage deswegen, genau, um dir eine kleine Brücke zu bauen, ja, die sind ja sehr aufmerksam. Ich mach dir mal, super, ein Beispiel. Ich habe mal ein Foto gepostet von einer Messe, und da hat man mir einen Kaffee angeboten. Irgendwie jeder weiß, glaube ich, dass ich gerne Kaffee trinke. Insofern, ich kann auch unseren Robin Gut Kaffee besten Gewissens empfehlen. Wobei, es gibt ja noch andere Kaffee-Experten.
Alles gut, danke.
Ich hatte dummerweise einen so einen Pappbecher bekommen. So, ne? Und das ist dann beim Posten direkt Leuten aufgefallen. Da sagt er so, ey, wie nachhaltig ist das denn und so. Und da denke ich mir so, ja, es ist, also ich meine, auf der einen Seite finde ich es ja super, dass die Leute so aufmerksam sind. Auf der anderen Seite ist ja die Frage so, wo ist da so die Grenze, ne?
Genau, also das meine ich auch mit, das ist ein komplexes Thema, weil, also was ich jetzt zum Beispiel mit Erziehen meinte, so, ich bin hier Mieter, so, weißt du, ich bin in dieser Wohnung und die Verwaltung hat diese Regeln aufgestellt, was völlig in Ordnung ist, und ich komme jetzt hier rein und dementsprechend passe ich mich an und es macht völlig Sinn, so, ne? Also warum soll ich mich dagegen stellen? Ich finde immer dieses mit dem Finger auf Leute zeigen, und das passiert halt, wenn du irgendwas im Internet machst, passiert es natürlich sehr oft, ja, dass Leute den Fehler suchen. Und das ich selber habe das Gefühl, dass es eher kontraproduktiv ist.
Prallt das an dir ab oder toucht dich das?
Es kommt drauf an, erstmal wie es formuliert ist, und so ein bisschen auch die Intention. Ist die Intention hier wirklich aufzuklären, weil man denkt, derjenige hat da gerade einen Fehler gemacht und weiß es nicht, möchte vielleicht aber auch das Feedback? Ja. Oder ist es so ein, ich habe einen Fehler gefunden, das will ich dem jetzt mal reindrücken? Weil da habe ich immer das Gefühl, das ist bei mir jetzt nicht, weil dann würde ich sagen, prallt es eher ab. Aber es ist bei vielen Leuten eher eine Trotzreaktion auslösen kann. Ich habe so, also ein anderes Thema, was oft bei mir auch so auf dem Kanal, ich habe so ein Carnivore-Experiment gemacht. Ne, das heißt nur Fleisch gegessen. So, und habe dann auch so gefragt, soll ich das ausweiten und mal länger machen, gucken mit Werten, wie sich das verändert. Und da hast du viele, die sind einfach offen, weil sie sagen, ey, das finde ich super, Torben macht das mit Bluttest, der geht da auch wissenschaftlich ran. Na, und dann habe ich danach ein Ergebnis für mich selber. Aber dann gibt es Leute, die das einfach so per se ablehnen, mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, das darfst du aber nicht machen. Und da würde ich schon sagen, dass das bei mir dann eher so ein, nicht nur abprallt, sondern ich mir so denke, wer bist du, dass du mir jetzt irgendwas sagen willst, was ich zu machen habe? Und das, ja, also um deine Frage zu beantworten, es kommt immer drauf an.
Ja.
Ich glaube, das beste Beispiel ist ins Fitnessstudio gehen. Das ist das beste Beispiel. Nehmen wir das Fleisch Ding mal raus. Wenn ich selber bin jetzt jemand, ich habe öfters mal so gesagt, ich gehe 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio, gibt aber viele Phasen, wo ich das nicht durchziehe. Gell? Und wenn ich im Fitnessstudio bin, poste ich auch gerne mal ein Bild davon. Für mich selber, um Leute zu motivieren oder weil ich einfach zeige, was ich so mache. Wenn dann aber zum Beispiel 2 Wochen keine Bilder kommen, dann gibt's Leute, die auf einmal sagen, gehst gar nicht mehr ins Fitnessstudio, und die sozusagen wieder diesen Fehler gefunden haben. Oder noch ein weiter, du postest ein Bild und machst irgendwie eine Übung. Und dann will dir irgendwie jeder, der ein bisschen mehr anscheinend Ahnung oder vielleicht auch nicht Ahnung von Fitness hat, sagen, wie die eigentlich funktioniert. Und das ist dann oft bei mir so, wo ich mir denke, das ist ja ungefragtes Feedback.
Aber es ist deine Community.
Ne? Genau, es ist nicht nur Community, es sind auch Leute, die es einfach sehen. Ne? Wenn irgendwie die Reichweite größer wird, dann ist natürlich das nicht alles als Community. Aber dann sind dann Fitnesstrainer, die sich so denken, ja, also der Torben, der macht das ja alles falsch, und dann schreiben dir so einen Wall of Text und sagt dem Motto, ja, du machst alles falsch, Junge. Und da denke ich mir dann so, also alleine, dass ich hingehe, kann ich ja schon mal nicht alles falsch machen. Und wer bist du, dass du mir das jetzt sagst? Weißt du, wie ich meine?
Das ist ein super Punkt, weil mit dem Satz, alleine, dass ich hingehe, kann ich ja nicht alles falsch machen. Das ist nämlich im Prinzip auch ein Gedanke von uns, von Robin Gut. Denn gerade beim Thema Nachhaltigkeit, wir wollten ja auch noch über den Punkt Extreme reden. Es gibt ja offensichtlich nur die, die es völlig richtig machen, und dann auf der anderen Seite stehen die alles falsch machen.
Ja.
Also manchmal hat man ja das Gefühl, dass es nur genau so ist. Und was dann fehlt, ist tatsächlich die gesunde Mitte. Also dass du auch mal Dinge machen kannst, ich bezeichne das immer gerne selber so als Gesamtbilanz. Also es kann ja sein, sagen wir mal, du hast hier so ein Ranking, ja, und du machst 9 Sachen richtig gut, du, was weiß ich, du fährst mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto, weil du eine Kurzstrecke hast. Du lässt dir beim Bäcker, lässt du dir nicht die Papiertüte geben, sondern du hast einen eigenen Beutel, den du über die Theke reichst. Und also hast du einfach so Punkte, die du machst. Und dann machst du eine Sache nicht, weil du zum Beispiel eine Kreuzfahrt gemacht hast oder du bist geflogen oder ne, so. Und dann kriegst du dafür so voll einen auf die 12, aber die ganzen anderen guten Punkte, die fallen so unter den Tisch. So, und dadurch gibt es keine Gesamtbilanz mehr, sondern es gibt nur diese Extreme, es gibt nur so Pole. Genau. Entweder du bist total richtig oder du bist total falsch. Aber in der Mitte gibt es offensichtlich nichts. Und das finde ich schwierig. Ich finde es nicht nur schwierig, ich finde es sogar falsch.
Genau. Und ich finde halt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit ist halt kein Bubble-Geschäft. Also es sollte nicht eine Klimabubble geben, sondern jeder sollte das machen, was er für richtig hält, sollte sozusagen wissen, was man tun kann und sollte eigentlich dafür eher gelobt werden, wenn er überhaupt etwas macht.
So, das ist der Ansatz.
Genau, und wir haben halt, glaube ich, oftmals so dieses Denken von einer, also ich beispielsweise war kein guter Schüler, ich habe meine Schulzeit gehasst, weil ich irgendwie, ich selber passte für mich gesehen nicht so in dieses System. Mhm. Und in der Schule wurde man, oder ich zumindest, wurde immer nur getadelt. So dieses, das war schlecht, du hast so und so viel Fehler gemacht, du hast nur diese Prozentzahl.
Ja.
So, und
guter Punkt, warte, darf ich den Gedanken aufgreifen?
Klar.
Kind kommt nach Hause, hat eine 1 in Musik und eine 1 in Kunst und hat eine 5 in Mathe. Was machen die Eltern?
Ja, sie werden die 5 in Mathe ansprechen und sagen...
Nachhilfe in Mathe. Es kommt keiner auf welche Idee?
Ja, fördern für die anderen.
Es kommt keiner auf die Idee zu sagen, ey, ich habe ein musisch begabtes Kind, Kunst genau. und Musik. Vielleicht muss das Kind weg von dieser Schule hin auf eine Kunsthochschule oder irgendwie sowas. Also wo du die genau. Stärken stärkst.
Genau.
Wir sind so konditioniert, ey, wow, 5 in Mathe, das kriegen wir aber mit Nachhilfe, aber mal locker auf eine 3.
Genau.
Und weh, du hast in Kunst und Musik nicht weiter eine 1. Ja, völlig absurd, total krank.
Genau, finde ich auch. Und bei dem Fitnessbeispiel ist es genauso. Jemand, der, keine Ahnung, 3-mal die Woche ins Fitnessstudio geht, einfach seine Grundübung macht, vielleicht macht er 1-2 Fehler. Das für ihn selber ist es super gut. Und dann kommen die Leute und sagen, nee, ist falsch, ist falsch, darfst du nicht so machen und so weiter. Sorgt vielleicht dafür, jemand geht gar nicht mehr hin, weil er die Motivation verliert. Weil er das Gefühl hat, ich werde jetzt schon wieder, ich wollte da für mich was testen, jetzt werde ich schon wieder überall. Das ist auf Social Media übrigens genauso. Leute fangen an, na, ich meine, das ist ja so ein bisschen mein Gebiet, sag ich mal, irgendwie Leuten Social Media nahe zu bringen oder auch zu erklären. Mhm. Wie schnell kannst du von jemandem die Motivation zerstören, wenn er sein erstes Video macht und du sagst ihm nur, ey, das ist schlecht, also du hast nicht frei gesprochen, du hast dich in die Kamera geguckt und so weiter. Das ist so, okay, ey, du hast überhaupt erstmal ein Video gepostet. So, und das ist so ein bisschen, finde ich, bei diesem Kaffeebecher-Beispiel, wenn du jetzt selber 10 Dinge richtig machst und hast jetzt mal diesen Becher, warum sollte man den Fehler immer suchen? Und wer sind diese Personen, die sozusagen überhaupt das Recht haben, den Fehler anzusprechen? Und das sorgt, glaube ich, wenn man das auf die ganze Gesellschaft sieht, ich kann jetzt nur wieder bei diesen Extremen bleiben, Straßenverkehr wird aufgehalten, Klimakleber, wenn ich diese Videos sehe, das macht mich aggressiv. Weil sich.
Was erreichen die damit?
Genau, das macht mich aggressiv, weil das macht Klimaschutz zu einem reinen, auf einmal zu einem ganz spitzen Nischending. So als wenn bei jedem die Prio Klimaschutz sein muss und alles andere geht nicht.
Das finde ich einen guten Gedanken, so ein Nischending, weil das heißt ja dann übersetzt, wenn du das nicht so machst, wie wir das jetzt hier sehen, und zwar genau so, dann bist du nicht Teil vom Klimaschutz. Dann bist du auf der schlechten Seite.
Naja, stell dir vor, wir sind beide Kaffeeliebhaber. So, ich trinke am Tag vielleicht 6 Espressi.
Warum so wenig?
Trinkst du mehr?
Trinkst du wirklich mehr als Espressi?
Nein, ich trinke.
Ja, ich trinke auch. Also, wurscht.
So, keine Ahnung, man trinkt 6 Espressi. Jemand sagt, hey, ich habe jetzt auch mal irgendwie Bock, einen Kaffee zu trinken. Und dann sagst du zu dem, ey, wenn du nicht 6 trinkst, brauchst du nicht anfangen. So, du gehst ins Fitnessstudio, du sagst, boah, ich schaffe 2-mal die Woche. Dann kommt jemand und sagt, also, wenn du nicht 4-mal die Woche gehst mit einem Dreiersplit, dann brauchst du ja gar nicht anfangen.
Ja.
So, und das sorgt eben für dieses Schwarz-Weiß. Und viele denken sich dann, wenn sie das so sehen, keine Ahnung, du musst dein Leben jetzt für eine Sache aufopfern, jetzt beispielsweise für Klimaschutz, denken sich dann so, ja nee, das ist für mich nicht möglich. Und dadurch glaube ich, dass eben diese kleinen Aktionen, die du jetzt genannt hast, Bäcker, man bringt eigene Tüte mit, bei vielen einfach auch rausfallen, weil sie sich so denken, ah, das ist nichts für mich. Das ist mir alles zu extrem so. Und auf der anderen Seite sind ja die Leute, die Klimaschutz jetzt beispielsweise, ich will jetzt nicht politisch werden, aber aus der von Regierungsebene, die diese Themen pushen, ne, sind ja oftmals eben beispielsweise die Grünen, ne, die das ja als ganz vorne haben. Naja, wenn du dann hörst, dass irgendwie die Baerbock selber da irgendwie 50 Mal den Privatjet nimmt, weißt du, und dann irgendwie auf der anderen Seite den Leuten Klimaschutz predigt, dann ist mir schon klar, warum andere eben die Fehler suchen. Weil, weißt du, wie ich meine? Das ja. ist, ich finde das ganz, ganz schwierig, wenn jemand selber angreifbar ist und sich dann aber erlaubt, mit den Fingern zu zeigen.
Hat sich da dein Mindset verändert durch die zunehmende Zahl der Follower? Ich meine, in den vergangenen Jahren ist es bei dir ja, man kann es ja echt so sagen, so schon auch explodiert. Hat sich da so dein Mindset verändert oder bist du dir treu geblieben?
In Bezug auf?
Zum Beispiel auf das Thema Nachhaltigkeit. Also weil du von außen ja auch wahrgenommen wirst, weil die Leute das beobachten, weil die sagen, ey Torben, ich habe jetzt aber euch gesehen, du hast jetzt wirklich auch zweimal den Plastikbecher oder den Pappbecher benutzt.
Ich bin sehr froh, dass tatsächlich, oder ich versuche für mich selber, ich nenne es mal Lob und Tadel, beides nicht zu sehr an mich rankommen zu lassen, sodass es einfach meinen Charakter nicht verändert.
Wir machen eine kurze Unterbrechung, denn ich möchte dich nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Als Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir nämlich bis zum 30. März ein paar Preise. Du kannst eine Wochenendreise für zwei Personen gewinnen oder ein Robin-Gut-Shirt oder einen Baum. Ja, richtig gehört. Im Rahmen unserer Baumpflanzaktion im Ahrtal würden wir für dich dort einen Baum pflanzen, wenn du gewinnst. Alles, was du machen musst, ist erstens diesen Podcast abonnieren. Zweitens, hinterlasse mir bitte eine ehrliche, schriftliche Bewertung bei iTunes oder hinterlasse auch Sterne bei Spotify. Und drittens, erstelle dann einen Screenshot deiner Bewertung und schicke den per Mail an podcast@robin-gut.shop. Naja, und falls du zweimal in den Lostopf möchtest, dann teile diesen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere uns darauf. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal in Ruhe nachlesen.
Ich sag mal, ich glaube, niemand ist dafür gemacht, von so vielen Leuten Feedback zu kriegen. So mein Beispiel, also bei mir ist es extrem, weil ich war in der Schule ein super Außenseiter. So, ich habe keine Geschwister, bin eher so Schlüsselkind gewesen. Das heißt, ich habe meine ganze Jugend eigentlich so mit mir verbracht, mit meinem Rechner. Mhm. Immer mal so ein, zwei Kumpels gehabt, aber ich hatte nicht so ein Social Life. Und in der Uni hat sich das so, würde ich sagen, ein Stück weit geändert. Ne, auch mal eine Freundin gehabt. Aber auch da, mein Freundeskreis war klein, sehr klein. Und dadurch, dass ich dann nach dem Studium auch nochmal diesen Cut gemacht habe, von wegen, ey, ich will jetzt nicht Lehrer werden. Ich habe ja gymnasiales Lehramt studiert, Germanistik, Kunst, Medienwissenschaft. Und ich mache jetzt sogar wieder mein eigenes Ding, war wieder diese Phase von, ich bin alleine. So, was ich sagen will ist, ich fange dann mit Social Media an und ja, mittlerweile sind es ein paar Follower geworden. Das ist halt overwhelming so, ne? Das ist so viel. Und du machst ein Video und dann sagen dir 1000 Leute, dass du der geilste Typ bist.
Siehst du dich dadurch nicht nur Vorreiter, sondern vor allem auch in der Vorbildfunktion? Also musst du dich vorbildlicher verhalten?
Genau.
Hast du das Gefühl?
Da wollte ich gerade darauf hinaus. Also es sagen dir 1000 Leute, ey, du bist der geilste Typ. Und es sagen dir aber auch 100 Leute, ich hasse dich, du bist ja voll der Vogel. Und beides beeinflusst. Und ich versuche aber so gut es geht tatsächlich, das beide Seiten nicht an mich ranzulassen. Weil ich glaube halt, das kann dazu führen, dass du irgendwann überheblich bist, denkst, boah, mir kann keiner was oder so. Ne, dass, sich dein Charakter dadurch verändert. Oder aber wenn du dir halt Hate zu Herzen nimmst, dass du tatsächlich depressiv davon werden kannst. Ich meine, viele Leute, die im Fernsehen oder Social Media Geschäft sind, reden mittlerweile offen über Depressionen. Und ich glaube, es hat viel mit diesem Feedback zu tun.
Absolut.
Weil du wirst immer, also jeder will über dich urteilen.
Ja, und ich habe tatsächlich auch als, wenn man das so sagen kann, Person des öffentlichen Lebens gelernt in den vergangenen Jahren, auch durch Social Media. Ich nenne das immer so kritische Masse. Es gibt so 10-15% so kritische Masse, denen kannst du sagen, was du willst. Also du kannst neben denen den Baum pflanzen, sagen die, das ist nicht richtig. Das ist auch nicht gut. Das ist auch überhaupt nicht nachhaltig. Also da kannst du machen und tun, was du willst. Du kriegst sie nicht überzeugt. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht. Ich bin so ein bisschen in den, auch ja, weil ich so vom Typ her wahrscheinlich so bin, in den Infight gegangen. Ja, und kann das auch zu 100% nicht immer ablegen. Aber ich habe zumindest verstanden, dass es wenig bis gar nichts bringt. Weil das sind Menschen, mit denen du gar nicht diskutieren kannst. Und in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit oder Klimaschutz haben wir uns ja viele Gedanken gemacht mit so ein paar Mitstreitern, was können wir tun? Ausgehend von der Flutkatastrophe im Ahrtal, wo wir damals viel geholfen haben. Und daraus ist ja mit einer Menge Gedankengut auch unsere Initiative Robin Gut mit entstanden, weil wir damals ganz oft gefragt worden sind, Mensch, wie kann man euch unterstützen mit der Arbeit? Und dann habe ich immer gedacht, so ist na, ein Verein gründen, spenden, das ist alles Quatsch. Und was ist einfach und vor allem, was ist nachhaltig und was ist von Dauer? Und irgendwie kam ich auf die banalste Sache der Welt, einen Baum pflanzen. Also ich meine, wenn du jetzt weißt, irgendwie, ne, wir pflanzen jetzt hier auf dem Balkon bei dir einen Baum, das ist so, ich finde, das hat so was emotional Sinnliches.
Dann weiß ich, der wird sterben, leider.
Bei ja, mir, gut, bei weil mir du zu Hause. Dich, ja, weil du dich nicht kümmerst, ne?
Ja, das ist tatsächlich.
Deswegen pflanzen wir den übrigens nicht auf deinem Balkon.
Also das ist die einzige, die überlebt, aber die traurigste Geschichte, ich habe mir mal so einen Bonsai gekauft. Und ich habe mich wirklich drum gekümmert. Und er hatte keine Chance.
Ja.
Er hatte leider keine Chance. Und der Mann, der uns diesen Bonsai verkauft hat,
ja,
ich habe das Gefühl, dass der am Ende richtig sauer auf mich war. Weil das so ein bisschen sein Baby war. Der Bonsai war relativ alt. Und ich habe wirklich alles gegeben. Und diese Pflanze ist leider gestorben. Deshalb, ich lasse lieber Leute Bäume pflanzen, die mehr Ahnung haben.
Ja.
Aber wir haben es tatsächlich für unser 100.000er-Special bei YouTube. Haben wir damals 500 Bäume gepflanzt.
Wow.
Ja.
Das ist geil.
Ja, weil wir auch gesagt haben, wir machen viele so Experimente damals im Bereich Mining,
ja,
CO2-Ausstoß und so weiter. Und wir wollten kompensieren, ja, und auch wollten einfach auch sozusagen dafür, dass wir diese Experimente machen, um auf einer anderen Seite irgendwie was aufzudecken oder zu zeigen, wollten wir es aber auch gerne kompensieren. Und dann haben wir 500 Bäume gepflanzt.
Ja, aber Tom, genau das ist das, was ich meine. Ja. Das ist dieser Grundgedanke, ich möchte schon fast sagen, das ist dieser Kerngedanke von Robin Gut. Und übrigens, das war ja auch so ein Punkt. Ne? Letztens hat einer mal zu mir gesagt, ja, ich finde das geil, wie ihr das macht, weil bei euch darf man ja auch Fehler machen. Und ich sage, ja, genau, wir nennen uns ja auch Robin Gut und nicht Robin Perfect. Und das ist ja so der Punkt. Und du hast eben auch erkannt, hey, lass uns doch auf eine gewisse Art und Weise was zurückgeben. Wir machen es genauso. Wir haben uns nämlich jetzt mit der Initiative überlegt, Bäume pflanzen ist nicht nur symbolisch, ist nicht nur sinnlich, sondern es ist zutiefst nachhaltig. Und es ist einfach im Gegensatz zum wir kleben uns hier auf Straße fest, ist es einfach auch total positiv besetzt. Also es gibt ja niemanden, der sagen würde, du hör mal, beim Baumpflanzen ist aber echt jetzt auch wirklich völlig daneben, oder? Warum machst du so einen Scheiß? Sagt ja, ja keiner.
Nee, genau.
Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir da, und wir haben einen Partner, mit dem wir das machen, also einen Baumpflanzpartner, und über den wollen wir jetzt zukünftig Bäume pflanzen lassen, also ja, und hoffen auf eine recht große Community. Und den Startschuss, den machen wir im Ahrtal, da wo die Flut halt so viel Natur genommen hat, was ich selber über Jahre mit eigenen Augen erlebt hat, auch wie schwierig dieser Wiederaufbau ist, wie wichtig das ist, diese Symbolik, auch diese Emotionalität, den Menschen so ein Stück weit zurückzugeben. Ein Baum, der mehr ist als einfach nur so ein kleines Stück Natur, sondern da steckt auch ganz viel eben, ja, wie ich gerade sagte, Symbolik dahinter. Und das habe ich zum Anlass genommen, im Rahmen unserer Initiative zu sagen, 27. März und du bist herzlich eingeladen.
Bin auf jeden Fall dabei.
Unsere Baumpflanzaktion.
Ja, finde ich
super. Wir wollen 10.000 Bäume pflanzen. Wir haben es angekündigt und wir werden es machen. 10.000 Bäume, das ist der Deal.
Super geil.
Und ja, wir sammeln gerade fleißig, also dass man quasi über unseren Pflanzshop die Bäume kaufen kann. 14,90, also kostet ein Baum. Und bekommst auch ein Zertifikat. Und ja, wir haben die Fläche da im Ahrtal jetzt gefunden, haben mit dem Förster gesprochen und wir sind so motiviert und das macht jedes Mal, wenn wir uns da treffen, das macht einfach Spaß. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf...
Also wir sind auf jeden Fall dabei, also ich bin dabei, wir sind dabei, ne? Und auch unsere Community Und ich freue mich definitiv, dass wir das unterstützen können, das komplette Projekt.
Ja, und das weil, ist,
um das vielleicht noch zu sagen, weil wir haben für dieses 100.000er Special haben wir das damals gemacht, aber wir hatten natürlich gar nicht diese Bindung. Ne? Wir wussten, wir wollen gerne kompensieren, wir wollen auch was zurückgeben, weil wir mit den Videos Geld verdient. Und haben gesagt, hey, das ist nur fair, aber jetzt hat man natürlich so ein, das ist halt nahbarer und greifbarer.
Total.
Ne? Als die Bäume, sag ich mal, zu kaufen, wir haben auch eine Urkunde bekommen, haben das auch in unseren Videos gezeigt natürlich und du sahst auch, wo die so gepflanzt werden, aber ich finde es natürlich hier nahbar, man ist dabei und ja.
Das du kannst für ganz, ganz kleines Geld kannst du in, was weiß ich, Ruanda, irgendwo in Timbuktu kannst du Bäume kaufen. Ja. Ja? Und ich meine, am Ende, wenn man die Natur jetzt mal global betrachtet, dann ist es sicherlich auch schön, wenn auf an anderen Stellen der Erde auch neue Natur entsteht, also Bäume gepflanzt werden. Wir haben uns aber überlegt, also A, gibt es das schon? Mhm. Und B, also in Deutschland ist es beispielsweise so, wir haben in den vergangenen Jahren 500.000 Hektar Wald verloren. Wir haben das große Problem, wir haben über Jahre Monokulturen angelegt, also viel zu viele Fichten, viel zu viele Kiefern und haben einfach keinen guten, gesunden Wald mehr. Und warum also Bäume pflanzen irgendwo, wenn wir es hier genauso gut tun können? Erstens. Und zweitens, vor allem, damit Menschen und damit eben auch Multiplikatoren, so wie du und andere Prominente, dabei sein können. Und das war so ein Kerngedanke, der mich sofort gecatcht hat, weil ich gesagt habe, also erstmal finde ich es geil, dass du die Fläche sehen kannst.
Genau.
Also du kannst dabei sein. Genau. Also du kannst nicht nur dabei sein, du kannst sogar mitmachen.
Es ist greifbar.
Es ist voll greifbar. Nimm den Spaten, pflanz die Bäume, hab Spaß und mach mit.
Muss nur danach noch mal einer drüber gehen, damit ich es jetzt nicht verkackt habe, aber
ich weiß genau, was du meinst.
Das ist cool.
Ja, wir haben die Profis schon dabei, ne, die gut, euch dann natürlich auch mit anleiten und eben schauen, dass...
Chris muss Dünger dann noch machen.
Ja, für alles, unsere Bäume. Also ich meine, bei dir habe ich schon gelernt, ohne Chris geht gar nichts. Ne?
Naja, ich würde den Baum pflanzen so und der wird dann wahrscheinlich so schief und Chris wäre der den nochmal...
Der Mann im Hintergrund, den wir jetzt irgendwie nachher noch so reinschneiden müssten, so, damit die Leute wissen, wer Chris ist.
Ja, aus unserer Community kennen sie ihn schon. Ja, der wird immer genötigt bei den Technikexperimenten. Ist er dann auch mit dabei.
Der auch hier mit für dieses geile Setup übrigens gesorgt hat. Also insofern, Chris, vielen Dank dafür. Wir haben uns einfach gedacht, das ist das, was wir zurückgeben können. Ne? Also für diese 14,90 kaufst du eben den Baum, du kriegst ein Zertifikat, wir übernehmen über den Pflanzpartner die Garantie, dass der nicht nur gepflanzt wird, sondern in dem Preis ist auch, und das ist natürlich auch ein erheblicher Kostenfaktor, ist die Nachsorge inkludiert. Mhm. Ne? Also dass wir dann sagen, hey, wir müssen natürlich auch gucken, dass der Baum in einem oder zwei Jahren da noch steht, also dass es dem sozusagen gut geht, dass dafür sorgen wir eben praktisch auch und ja, und dabei kann man dabei sein.
Finde ich super. Wir sind dabei. Ich würde jetzt aber gerne dir mal eine Frage stellen. Und zwar, man pflanzt diese Bäume. Und du hast gerade gesagt, Bäume pflanzen ist so ein durchweg positiv konnotiertes Thema. Mhm. So kaum jemand, also ich glaube, niemand wird jetzt da sitzen und sagen, ja, ein Baum pflanzen, das ist ja eine richtig dumme Idee. Was ist, wenn man jetzt Bäume pflanzt? Und wenn ihr jetzt 10.000 Bäume pflanzt, was würdest du sagen, ist der Einfluss von dem Projekt? So auf die nächsten Jahre gesehen.
Wow, ja, es gibt ja so Hochrechnungen. Ne?
Genau, also das würde mich mal interessieren, auch so, also ich verstehe, also logischerweise sage ich, ne, Photosynthese, der Baum, das ist auch ein Stück weit, nicht Symbolik ist ein großer Punkt, aber was sind, würdest du sagen, Benefits auch langfristig, wenn aus 10.000, 100.000, 1 Million Bäume, wenn man wieder neu pflanzt und neu die Natur aufbaut? Wow. Weil du wirst jetzt vielleicht lachen und dir so sagen, ja, okay, Tom, was ist das jetzt für eine Frage? Aber ich glaube, viele wissen das nicht.
Ja, also erstmal, was für ein Baum für eine Wirkung hat. Also wir wohnen jetzt hier, also du wohnst jetzt hier in München in der Stadt, also ziemlich viel versiegelte Fläche. Du kannst das sehen, wenn du in einem Industriegebiet bist, gerade im Sommer, da ist es unglaublich heiß, wenn du siehst, wie sich so Parkplätze aufheizen können. Und warum flüchten dann viele in den Park? Weil die Bäume nicht nur Schatten spenden, sondern weil sie auch temperaturregulierend sind. Also das ist schon mal ein Riesenfaktor. Ja? Mhm. Das zweite ist, Bäume binden Feinstaub, Sauerstoffproduzent. Wenn es um Bodenerosion, gerade wenn du in Gebirgen bist. Also es gibt so viele Dinge, wo du sagst, da kann ein Baum im wahrsten Sinne des Wortes für so viel Stabilität im Ökosystem sorgen. Wir können das...
jetzt auch mal fürs Video insertieren, als Fakt, also dass wir die Key Facts wirklich hier benennen und sagen, was so eine ausgewachsene Buche beispielsweise an Sauerstoff produziert, um eben genau diese Fakten, und genau darum geht's, hier zu benennen, damit auch jeder wirklich Bescheid weiß, dass aus so einer kleinen Pflanze, und darum geht's ja, eben was Großes erwachsen kann mit einem wahnsinnigen Impact eben für das Ökosystem.
Ja, und das finde ich halt super wichtig, auch sowas mal aufzuschlüsseln oder das für Leute einfach auch greifbarer zu machen. Weißt du, dass man eine Vorstellungskraft hat von, okay, aber weil ich glaube, oder bei mir wahrscheinlich selber mit verankert ist, ja, okay, es reinigt natürlich den Sauerstoff und so weiter, zum Beispiel das mit den Temperaturen, ja, wie du es jetzt gerade gesagt hast, war mir so gar nicht bewusst, ne, aber auch, was ist, wenn man es wirklich schafft, dass da mal wieder 1 Million, 2 Millionen weltweit dazukommen. Ich finde es voll spannend, sich das halt auch vorzustellen, was passiert, weil ich glaube, oftmals ist man natürlich zielorientiert oder auch motiviert. Na, du musst wissen, was passiert, wenn man es sozusagen schafft. Genauso, aber beim Thema Klimaschutz, Umweltschutz, habe ich immer das Gefühl, man geht immer auf, was ist, wenn wir es nicht schaffen?
Ja, und ich meine, das, was ich dir jetzt sage oder aufzähle, das sind dann so statistische Angaben. Ich bin, ja, weißt du, Statistik ist immer so eine Sache. Ich versuche es immer dann mehr so auf so einer Metaebene zu betrachten. Also wenn du, ich sage immer, ein Baum ist ein Baum. 10 Bäume sind 10 Bäume. 100 Bäume sind 100 Bäume. 1000 Bäume sind für mich ein Wald. Also, ob jetzt 1000 oder 700 ist mal scheißegal. Aber was bedeutet dann wiederum der Begriff Wald? Wald bedeutet Ökosystem. Ja, es ist ein Naherholungsgebiet. Wald bedeutet ein Lebensraum für Tiere. Ja, ein Rückzugsort für den Menschen. Also, verstehst du, was ich damit sagen will? Das sind so viele Begleiteffekte, die jetzt nicht so, ja, aber wie viel Tonnen CO2 oder wie viel Tonnen Feinstaub oder wie viel Tonnen? Ja klar, das ist dieser Effekt, der den Natur oder den Bäume dann vielleicht sogar noch auslösen. Und das übrigens unterschiedlich, je nach Baumart. Aber diese Nebeneffekte, ja, also jeder geht doch gerne in den Wald spazieren, einfach weil es ein schöner Naherholungsraum ist. Ja. Und dann, oder warum sagt man, man soll mal einen Baum umarmen, ja, weil er dir Energie gibt. Das sind so viele Faktoren, die eben über das reine Pflanzen und über diese reinen statistischen Angaben hinausgehen. Und das ist mir wichtig, hier auch zu transportieren. Ja, und deswegen ist ja unser Ziel deutlich höher. Wir sagen, wir pflanzen in Deutschland. Wir sagen, wir machen den Startschuss im Ahrtal, 10.000 Bäume mit eurer Hilfe hoffentlich. Also jeder ist hiermit aufgerufen, für 14,90 einen Baum zu kaufen und unsere Aktion, wenn ihr wollt, sehr, sehr gerne zu unterstützen. Aber wir sagen auch, wir von Robin Gut, wir wollen in den nächsten Jahren 1 Million Bäume pflanzen.
Geil.
Das ist unser Ziel.
Ja.
Das ist unser Benchmark.
Ja.
Weißt du, und ich glaube, jemand so wie du, ja, als der, ich habe dich als total gewissenhaften, als sehr akribischen Unternehmer kennengelernt, der, wenn er was macht, bei dir ist alles 100%. Ja, du bist sehr fokussiert, das schätze ich total an dir. Und deswegen ist der Erfolg bei dir auch überhaupt gar kein Zufall. Das sehen ja viele draußen gar nicht. Viele, ey, ja, hier, das sind doch die mit den Mega-Followern und so. Nehmen wir Sport. Auch ein gutes Beispiel. Ne? Dann siehst du da den Nationalspieler. Und dann, ja, der wechselt jetzt zu dem und dem Verein für 12 Millionen im Jahr Gehalt. Ja, ey, diese reichen, verwöhnten Fußballprofis. Unterhalte dich mal mit denen. Und da, ich meine, ich kenne Leute, die Kids haben, die dann bei der U15, U16, U17 bei einem Profiverein spielen, was das für Entbehrungen sind, was die investieren müssen, was die leisten müssen, was die trainieren müssen, auf was die verzichten müssen. Ja, ist nichts hier Halligalli und Highlife, sondern das ist der, und von denen, von den 100 Kids, einer.
Ja.
Vielleicht schafft es einer in die Profimannschaft. So. Aber alle anderen 99 haben sich genauso den Arsch aufgerissen. So. Damit will ich nur sagen, auch die sind sehr fokussiert, so wie du, ne, und ja,
das ist halt das Eisbergprinzip, ne? Die Leute sehen immer die Spitze, sage ich mal. Alles, was drunter ist, man sieht es gar nicht. Und auch, ich glaube, in Sichtbarkeit im Internet ist noch mal deshalb so spannend, weil viele werden wahrgenommen, wenn sie erst 500.000 Follower haben. So, dass die aber, wenn man mal zurückblickt, teilweise 10, 15 Jahre gebraucht haben, um die ersten 50.000 zu machen und dann den Durchbruch hatten. Das will man immer nicht sehen, weil man denkt dann immer so, hä, ich kenne die Person seit einer Woche, die scheint ja durch die Decke gegangen zu sein. Ja, aber es hat, weißt du, es ist halt dieser, man arbeitet so lange auf diesem Punkt hin, der bei vielen einfach gar nicht kommt.
So, und ich glaube, ich bin davon überzeugt, du hattest auch so deine deine Vision, deinen Plan. Du hast gemerkt, dass dich das nicht nur interessiert, sondern dass du das auch kannst. Und wir mit Robin Gut, ich meine, wir haben ja alle noch unsere Jobs, ja, aber wir wollen das Ding jetzt hier zum Fliegen bringen, weil wir sagen, das ist eine zutiefst positive Botschaft. Und was ich glaube, und da glaube ich wirklich dran, wir leben ja in einer Zeit, ich will jetzt nicht so weit gehen, gesellschaftliche Spaltung, das ist eh alles schwierig, ne? Du hast eben kurz die Politik erwähnt. Wir haben hier sehr viel Ellenbogendenken, sehr viel in Schwarz und Weiß und so. Und jetzt mal ganz ehrlich, Torben, wo gibt's noch so diese Momente, wo du denkst, ich denke nicht groß drüber nach, weil das ist wirklich, wirklich eine schöne Sache. Das berührt mich. Das ist einfach positiv besetzt, so. Und das ist eben auch ein Grund, warum wir das machen, weil wir glauben, wir schaffen hier ein Angebot, ohne diesen erhobenen Klimakleber-Zeigefinger, ohne diesen Druck, ohne, sondern einfach nur, ey, wir bieten euch was an. Und wir sagen übrigens von uns selber, wir sind Robin Gut, nicht Robin Perfect. Du nicht, ich nicht, keiner von uns. Aber jeder von uns, ihr auch, jeder kann ein Robin Gut werden, indem er anfängt, und das ist der Punkt, ganz wichtig, indem er anfängt, so ein bisschen mehr sich damit zu beschäftigen, ein bisschen mehr auf die richtige Seite kommt. Klar machen wir immer noch alle Fehler. Und klar ist nicht immer alles perfekt. Aber wir können ja mal anfangen, zum Beispiel einen Baum zu pflanzen. Ist doch schon mal cool. Ist doch schon mal eine gute Sache.
Ja. Und ja, also 100%. Deshalb finde ich es ja auch super, dass wir jetzt sprechen, dass man es einfach unterstützen kann, dass man, sag ich mal, diese Wave mitgeht, ne, und die für sich selber auch als eine erkennt. Ich glaube halt oft, dass diese Extreme eher so zu einem Jojo-Effekt führen oder eben zu einem Abbruch. Ne? Und weil du vorhin meintest, jemand hat bei euch geschrieben so, hey, bei euch muss man ja gar nicht das und das oder irgendwie in diese Richtung. Ich glaube, wir sind alle so getrimmt, dass wir froh sind, eigenständige erwachsene Menschen zu sein. Wir wollen unser Ding machen. Ne, wir geben uns, sage ich mal, vielleicht in ein Arbeitsverhältnis, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Wir geben uns einem Sportverein hin und so weiter. Aber eben, je mehr man es schafft, dass das Thema Nachhaltigkeit eben keine Nische oder keine Bubble oder diese eine Gruppe mehr ist, sondern dass es ein Thema für jeden ist, so desto eher schafft man es auch wirklich, was zu bewegen. Das ist, glaube ich, der größte Punkt, so. Dafür ist es einfach ja super wichtig, dass es eben nicht diese Checklisten gibt von wegen, ja, also du kannst dich nur als nachhaltig sehen, wenn du jetzt 9 von 10 erfüllst, sondern dass auch der bisher 0 hatte und jetzt 1, dafür einfach mal einen Schulterklopfer kriegt, so nach dem Motto, hey, cool, dass du angefangen hast.
Der Beginn des Satzes ist ein Trailersatz. Je mehr man es schafft, dass Nachhaltigkeit nicht Teil einer Nische ist.
Ja, das finde ich super, weil es ist immer so dieser Bubble-Gedanke. Weißt du, es gibt die Bubble und die Bubble, aber beim Thema Klimaschutz sollte es keine Bubble geben.
Richtig.
So, das ist nicht diese eine Gruppe oder Anhänger von oder so.
Und ich finde, das macht Politik halt leider nicht gut, ja, weil genau diesen Gedanken, den ich jetzt von dir da aufgreifen möchte, ist, es ist tatsächlich so ein politisches Bubble-Denken. Was eben die Partei genannt, die Grünen, die ja mehr so für das ganze Thema oder immer schon standen. Aber es ist doch nicht so, als ist allen anderen irgendwie unser Land, unser Planet scheißegal. Ja, die einen mehr, die anderen weniger. Aber wir haben doch alle irgendwie Familie, wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder. Deswegen auch der Begriff enkelfähig, ja, beim Thema Nachhaltigkeit. Also das eint uns doch. Und trotzdem hast du politisch das Gefühl, dass wir im Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich eher gespalten werden, oder?
Ja, und das ist, also für mich persönlich, ich sehe das als sehr kontraproduktiv. Weil jeder hat in seinem Leben, glaube ich, eine andere Prio. Und jeder kann auch den Klimaschutz an einer anderen Prio-Stelle haben. Das ist völlig in Ordnung. Nur jeder sollte ihn irgendwo drin sozusagen mit in dieser Liste haben für sich selber. So, aber ich finde nicht, dass jemand anders bestimmen darf, wo der halt steht.
Was, so abschließend, was würdest du dir wünschen, vielleicht von Leuten, die uns jetzt zuschauen, zuhören, von vielleicht auch von deiner eigenen Community, wenn wir über das über nachhaltiges Denken und Handeln sprechen? Was ist so ein Punkt, wo du sagst, so, ey, das, wenn man das so mitnimmt, vielleicht auch aus unserem Gespräch, das wäre cool.
Ja, sich einfach selber mehr damit beschäftigen. Eben nicht nur von außen sozusagen diese Extreme zu erfahren, so nach dem Motto, ich scheiß drauf oder ich klebe mich sogar auf die Straße dafür. Und für sich selber einfach feststecken, was kann ich tun?
Baum
und was pflanzen. Will, Genau, was kann ich tun? Baum pflanzen. Was kann ich tun? Was will ich tun? Und auf der anderen Seite aber auch weniger Finger auf andere.
Voll.
Lieber den Finger auf sich so. Da gibt's ja auch diesen Spruch, der Daumen zeigt immer auf sich, ne? Wenn man mit dem Zeigefinger auf jemanden
anders. Ja, wenn du so machst, genau, dann zeigen, siehst du, dann zeige ich schon mal drei Finger auf mich zurück.
Genau, und das finde ich ist ein riesengroßer Punkt.
Ja.
Und ja, wir zum Beispiel jetzt auch gerade an alle, unsere Community ist natürlich sehr technikaffin, Social Media affin. Und ich liebe Technik.
Ja.
Ich finde es super, aber man muss sich halt immer bewusst machen, dass auch Technik oder auch Fortschritt auf der anderen Seite dazu führen kann, dass man eben nicht so nachhaltig ist oder man teilweise natürlich durch Technologien, ich denke jetzt einfach Crypto Mining, weil das ist mit das beste Beispiel, glaube ich, dafür, dass man da halt natürlich auch vielleicht kompensiert. Und nicht für irgendwen und nicht für irgendeine Gruppe, sondern in erster Linie für sich. Und die Generationen, die nach einem kommen. So sehe ich das halt. Und ja, das finde ich super.
Wir sind ganz am Anfang unserer Initiative. Wir sind ganz am Anfang, um Öffentlichkeit und um Aufmerksamkeit zu werben. Nicht nur für unsere Baumpflanzaktion am 27., wo jeder einen Baum kaufen kann, sondern eben auch, um mit Multiplikatoren zu reden. Und vielleicht für viele, die sich jetzt gefragt haben, ey, Torben Platzer, der bekannte YouTuber, was macht er in eurem Nachhaltigkeits-Robin-Gut-Podcast? Ich glaube, du hast jetzt in unserem Gespräch sehr gut dargelegt, wo nämlich diese Schnittmenge ist. Wir sind beide Personen des öffentlichen Lebens. Wir haben somit auch eine gewisse Vorreiter- oder eine Vorbildfunktion, zumindest im Sinne von, du hast es gerade erwähnt, auf Dinge aufmerksam zu machen, vielleicht auch so ein bisschen zu inspirieren und zu motivieren, dass man sich mit Dingen beschäftigt, ohne diesen Zeigefinger, so ein Angebot machen. Ja. Mensch, ey, wenn du zumindest anfängst, drüber nachzudenken, dann fängst du schon an, besser zu werden. Und wenn wir dadurch es schaffen, so mehr zusammenzurücken, ohne dass wir immer in diesen Schwarz-Weiß-Polen denken, glaube ich, können wir auch eben mit solchen Gesprächen, ja, mit unserer Initiative vielleicht ein bisschen was dazu beitragen, so diesen Druck zu nehmen von diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema, so nach dem Motto, ey, wenn du das alles nicht machst, dann bist du nicht gut.
Ja, finde ich super. Ja. Dieter,
danke. Das hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich danke dir für die Möglichkeit. Ich hoffe, wie gesagt, man konnte da ein bisschen was beitragen. So, das ist meine ehrliche Sicht auf das Thema. Und ich finde das Projekt super. Ich freue mich auf die Aktion. Ich bin selber da.
Ja.
Ja, und gib mir mal den Spaten, dann werde ich das probieren. Und wie gesagt, Chris muss ein bisschen richten dann, aber wir machen das.
Es geht nur das Wir. Ne? Es gibt so einen schönen Satz, there is no I in Team. Ja, und das gilt auch für unsere Pflanzaktion. Und deswegen, wir versuchen viele, viele prominente Mitstreiter zu gewinnen. Einfach nicht nur wegen der Symbolik, sondern natürlich auch wegen der Aufmerksamkeit. Ich kann mir vorstellen, und ich bin sehr gespannt auf deinen Eindruck, dass die Menschen im Ahrtal sich eben über diese Art von Zuspruch freuen. Und du wirst ja selber schon die Erfahrung gemacht haben, was aus solchen Bewegungen dann nochmal nachträglich entstehen kann.
Definitiv.
Wir werden es sehen.
Let's do it.
Let's do it. Danke dir.
Sehr gerne.
Wisst ihr, was das Schöne an dieser Podcast-Reihe ist? Einfach das Privileg, so möchte ich das mal bezeichnen, das ich übrigens auch als Journalist seit vielen, vielen Jahren schon habe und erlebt habe, einfach mit Menschen zusammenzukommen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich hoffe, dass euch das genauso auffällt und am Ende auch genauso inspiriert, wie es bei mir der Fall ist. Denn natürlich trifft nicht immer jedes Gespräch ins Schwarze. Und natürlich hat man auch nicht für jedes Gespräch so diesen totalen Drive und am Ende vielleicht auch nicht die Lust, weil einem nicht immer alles interessiert. Aber ich glaube, wenn man das mal unterm Strich betrachtet und man hat mal so 8, 9, 10, 12 verschiedene Gespräche, dann muss man ganz ehrlich sagen, überall ist doch was dabei, was ich mitnehmen kann. Und ich finde, dass der Torben ein Typ ist, ein richtig guter Typ. Und allein deswegen hat sich die Folge und das Treffen gelohnt.
Robin Gut mit Dieter Könnes.